Heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster der Netzwerker und Leiter der Wirtschaftsregion Thüringen-Ost beim Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, Ralf Walter.
Bis seine junge Frau zu mir auf die Bühne gerannt kam mit aufgerissenen Augen und geschrien hat, da Handen haben sich drei Leute erschossen. Da wussten wir ja noch gar nicht, was passiert ist. Mhm. Und dann hat sich ja im Prinzip gezeigt, wir haben ja dann unsere Bühnenscheinwerfer abgebaut, weil die Beleuchtung nicht gereicht hat. Und dann haben wir ja erstmal gesehen, dass nur der Beschossene dort lag mit zwei Einschüssen und der Schütze mit dem Kopfschuss. Mhm. Die dritte Person, die war nur ohnmächtig und voller Blut.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, wer Ralf Walter kennt, weiß, er ist einer der Netzwerker hier bei uns in der Stadt Gera. Was aber viele Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen, auch das ist vielleicht auch für den einen oder anderen neu. Es gab zu DDR-Zeiten, und das hat er uns erzählt, nicht mehr als 100 Profi-DJs. Und einer davon war Ralf Walter. Er hat tatsächlich in den größten Hallen der DDR damals aufgelegt, aber auch im Ausland war er sehr aktiv, unter anderem in Moskau, in Ungarn, in Bulgarien, und hat auf diesen Touren, da wo er eben aufgelegt hat, auch sehr, sehr viele Musikgrößen kennengelernt, wen er da alles kennengelernt hat und was er da alles so erlebt hat, das erzählt er uns alles im Podcast. Aber wir haben auch über seine derzeitige Karriere gesprochen. Was sind denn momentan die Herausforderungen, was sind seine Ziele für die Zukunft? Liebe Freunde, lange Rede, kurzer Sinn, rein ins Gespräch mit dem Netzwerker Ralf Walter. Lieber Ralf, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
Erzähl doch mal ganz kurz den Gerschen, wo kommst du her, bist du Urgerscher? Frage ich immer am Anfang, hast du in Gera gelernt, studiert, was hast du gelernt? Erzähl mal.
Also ich bin Urgerscher, bin in unterm Haus geboren, im ersten Stock vom Café Sternberger, ja, also Heimgeburt. Bin auch in der Kirche in unterm Haus getauft. Zum Werdegang 10 Jahre Schule. Aufgrund meiner Aktivitäten in der evangelischen Kirche als Konfirmation, junge Gemeinde, Christenlehre, alles besucht, kein Besuch der EOS möglich. Habe ich dann auf der Abendoberschule nachgeholt, Jahre später. Ja, dann ging es weiter mit einer Ausbildung. Facharbeiter für Nachrichtentechnik, dann ging es weiter mit 3 Jahren NVA, um dann ein Hochschulstudium zu machen an der Ingenieurhochschule mit Weida zum Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik. Während meiner Armeezeit habe ich allerdings festgestellt, dass mein großes Hobby, DJ zu sein, stärker war als mein Wunsch, Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik zu werden, und habe dann halt während meiner Armeezeit meinen Arbeitsvertrag gekündigt beim Fernmeldeamt Gera. Und ja, dann war ich arbeitslos, was zu DDR-Zeiten also eine Seltenheit war. Nach 3 Jahren NVA kein Job. Habe dann bei der Gera Künstleragentur angefangen. Das nannte sich zu DDR-Zeiten Konzert- und Gastspieldirektion Gera. Und habe dort im Prinzip den Weg geebnet zu meinem Traum, Profi-Moderator, Profi-DJ zu werden.
Und zu DDR-Zeiten?
Zu DDR-Zeiten. Mhm. Und dazu gehörte eine jahrelange Ausbildung. Es gab 7500 DJs in der DDR und davon waren 95 Profis, Freiberufler. Und das war mein Ziel, das zu schaffen, das zu werden. Und das ging los 1979 mit dem einjährigen DJ-Lehrgang. Nannte sich damals Kreiskabinett für Kulturarbeit, die das durchgeführt haben. Übrigens mit einem gemeinsamen Freund von uns, mit Uwe Bose. Und dann gab es die Prüfung 1980 zum Amateur-DJ nach einem Jahr Lehrgang. Und die Prüfung habe ich dann bestanden mit der Grundstufe A. Dann ging es 2 Jahre weiter. Permanente Ausbildung, Mittelstufe B. 2 Jahre später Oberstufe C, Amateur-Oberstufe C. Dann gab es die Sonderstufe, die ich abgelegt habe in einem Jugendclub in Jena. Und dann hatte ich die Prüfung zum Profimoderator. In der Zwischenzeit gab es Ausbildung an der Musikhochschule in Weimar, Franz Liszt. Mhm. Ausbildung an der Kunsthochschule in Leipzig. Das heißt also, viele wissen das natürlich gar nicht, dass wir diese Ausbildung hatten. Das ging um Rhetorik, das ging um Musikdramaturgie, um Lichtdramaturgie, Bühnenverhalten, Psychologie. Ja, viele Dinge, die man als Moderator und DJ wissen muss. Und dann habe ich es geschafft und habe dann meinen Berufsausweis abgelegt. Bei einer großen Veranstaltung, da war übrigens Lippi dabei, hat der Anna kommt gesungen. Vielleicht können sich die einen oder anderen noch daran erinnern. Und dann hatte ich meinen Berufsausweis und 4 Festangestellte zu DDR-Zeiten, war dann selbstständig.
Und das war, da warst du einer der 100 Berufs-DJs.
Ich war einer der 95.
Ungefähr 100. Ja. Okay, also du hast ja dann nicht nur in Gera, wo hast du denn überall dann aufgelegt?
Also aufgelegt habe ich in jeder großen Halle in der DDR, wie man so schön sagt. Ich habe in Moskau als DJ gearbeitet. Ich habe in Ungarn in Balatonlele aufgelegt, in einer großen Diskothek. Ich war auf Tournee in Bulgarien. Habe in Varna, dort auch in einem großen Club als DJ gearbeitet, war unter anderem in Bulgarien mit der Gruppe Karussell unterwegs, mit Doc Michaelis. Als ich fortging, kennt jeder, das war damals mega Hit. Ja, und das waren so meine Auslandsaufenthalte. Später mal einen kleinen Spaß auf Mallorca in einer Diskothek. Und dann nach der Wende natürlich die großen Hallen. War für mich eine echte Ehre, auch in der Dortmunder Westfalenhalle jahrelang bei der Nokia Night zu arbeiten, in der Kruger Halle Essen und Hannover Messehalle, zur Hannover Messe viel gearbeitet. Ja, das waren schon, bin da schon ganz gut rumgekommen. Die Palast der Republik wollen wir nicht vergessen. Palast der Republik war ja für uns DDR-DJs der Jugendtreff, eine Megadiskothek mit fahrbarer Tanzfläche, drehbarer Tanzfläche, viel Technik, viel Licht, guter Sound. Und ich war einer der wenigen DJs, die im Friedrichshof in Friedrichshagen als DJ arbeiten durften. Das war die einzige Privatdiskothek der DDR. Und da war die Auswahl der DJs schon handverlesen.
Also wir kennen uns ja eigentlich nur, weil ich bin ja nicht aus Gera rausgekommen damals. Interhotel.
Ja.
Und wie hieß das Café? Das haben sie auch weggerissen.
Café Rendezvous. Du meinst die Zitronenpresse?
Zitronenpresse, genau. Da hast du auch aufgelegt.
Und da habe ich 2, 3 Silvesterpartys gemacht.
Genau. Und Stadtrestaurant, wo du da die Treppe hochgegangen bist und so weiter.
Da gibt es eine lustige Story, die du hoffentlich noch kennst.
Nee, erzähl.
Das können wir heute erzählen.
Das können wir heute erzählen?
Als du Schichtelektriker warst bei unserer Volkswacht.
Ach so, ja.
Du erinnerst dich nicht.
Doch, ein bisschen schon jetzt. Dann erzähl du es jetzt.
Als ich dann in der Volkswacht abends angerufen habe, du warst Gast bei uns in der Disco im Stadtrestaurant und hattest Schicht. Aha. Und ich habe angerufen aus dem Interhotel in der Volkswacht, habe gesagt, hier ist die Autobahnmeisterei Potsdam. Der Herr Fischer liegt mit seinem Auto hier fest und kann hier nicht weg
zur Schicht kommen. Weil es so schön war, ich wollte eigentlich länger bleiben und aber du hattest die Idee. Okay? Das wollen wir mal so festhalten.
Und dann warst du bei uns weiter in der Diskothek und die Kollegen haben dort einen Ersatz für dich rangerudert. Ja, so war das.
War natürlich nicht so schön aus heutiger Sicht, will mich also bei meinen ehemaligen Kollegen auch entschuldigen, die dann für mich die Spätschicht oder Nachtschicht da fahren mussten. Aber ich bin dann ja irgendwie später dann der Neuen, glaube ich.
Keine Ahnung, ist einfach auch so lange her. Wir reden über 82 irgendwas in der Richtung. Genau.
Ja, da war schon eine geile Zeit, das war unsere Jugend halt. Ne? Und wie ging es dann weiter nach der Wende? Hat man dann auch noch DDR-DJs, waren die dann noch gefragt oder kam dann Paul Kalkbrenner und Co.?
Nein, das ging später erst los. DDR-DJs waren natürlich sehr gefragt, deswegen habe ich ja auch die Engagements gehabt bei Nokia oder bei anderen dänisches Bettenlager, für die habe ich national gearbeitet, bundesweit, weil Moderation auch gefragt war.
Moderation, okay.
Und das ist ja für viele Veranstaltungen auch heute noch ein wichtiger Bestandteil. Also eine Hochzeitsfeier, ohne dass der DJ mal ein Wort sagt, ist eigentlich gräuslich. Und es gibt viele Veranstaltungen, wo einfach der DJ mal durch den Abend führen muss. Und das ist eben das, was die jungen Nachwuchskollegen größtenteils nicht mehr können. Wir haben das ja in den Clubs, klar, Kalkbrenner, der hat gar kein Mikrofon dabei. Ja, also der Paul Kalkbrenner, Fritz Kalkbrenner schon, der singt ja selbst. Aber nach wie vor waren wir gefragt und die jahrelange gute Ausbildung, die wir hatten zu DDR-Zeiten, die geht ja nicht verloren. Musikdramaturgie zu beherrschen und zu wissen, wann spiele ich welche Musik, ist für das Gelingen eines Abends schon von entscheidender Bedeutung.
Was hast du denn so für Persönlichkeiten getroffen, die man so kennt?
Eigentlich alle. Also am spannendsten war sicherlich Herbert Grönemeyer, aber es ging von, ich kann die jetzt alle gar nicht aufzählen, das ist von Marianne Rosenberg bis Sascha oder ich war mit Karat auf Tournee, auf mehreren Tourneen mit den Pudis, mit anderen Künstlern, die bekannt sind. Also ich habe eigentlich mit fast allen in diesen über 40 Jahren irgendwann mal auf der Bühne gestanden.
Moderation machst du ja heute noch, ne?
Ja.
Also man erlebt dich ja in der Stadt auch als Moderator. Was machst du da für Veranstaltungen?
Naja, hauptsächlich jetzt noch das Höhlerfest. Ich habe in diesem Jahr mein 32. Höhlerfest moderiert auf der Hauptbühne. Das heißt, seit 32 Jahren, seit es das Höhlerfest gibt, bin ich der Moderator auf der Hauptbühne.
Hat sich diese Moderation, diese DJ-Ausbildung, hat die sich beruflich, also du hast dich ja dann beruflich auch weiterentwickelt.
Ja.
Ne? Aber gab das Auswirkungen auf deinen heutigen Job?
Ja, also ganz entscheidend, möchte ich sogar sagen, weil als ich 1998 dann angeworben worden bin von meinem Freund Frank Petschel als Autoverkäufer bei BMW einzusteigen, hat mir natürlich diese Ausbildung auch stark geholfen. Gerade Psychologie, Körpersprache, Umgang mit Menschen, Respekt, Anstand, Zuverlässigkeit, Disziplin. Das sind so Dinge, die du als Selbstständiger haben musst, und um erfolgreich zu sein. Und das hat mir natürlich in meinem Job als Autoverkäufer sehr geholfen. Das war übrigens, muss ich im Nachhinein oder rückwirkend betrachtet sagen, ich habe immer nur Jobs gemacht, die mir viel Spaß gemacht haben. Das ist dann bei BMW mal umgekippt. Da gab es dann auch psychische Probleme durch den Leistungsdruck, den wir hatten. Kann man auch mal ganz fair und öffentlich sagen, das ist dann ein bisschen in die Hose gegangen. Da musste ich dann auch erkennen, Moderation, Diskothek und Autos verkaufen war dann mal der Punkt erreicht, wo es zu viel war. Da habe ich dann mal Gas rausgenommen, ein Jahr lang keine Diskothek, keine Veranstaltung, und habe dann mal drüber nachgedacht, den Job zu wechseln, und war dann nochmal 3 Jahre bei Mercedes-Benz und bin dann nach diesen 13 Jahren Autoverkauf wieder zurück in die Selbstständigkeit gegangen.
Mhm. Was hast du da gemacht in der Selbstständigkeit?
Dann ging es weiter bei Tankkapital hier in Gera, im Prinzip als Vertriebsleiter für Deutschland, allerdings nicht angestellt, sondern selbstständig. Und das hat mir dann auch wieder riesen Spaß gemacht. Immobilien zu verkaufen ist ja so ein bisschen die Oberklasse, First Class im Verkauf. Und wir hatten viel Erfolg. Also wir waren ein gutes Team, Thomas McTeller und ich, und hatten da viel Spaß.
Aber das machst du ja heute auch nicht mehr. Wie ist deine Entwicklung da weitergegangen? Naja, das ist, nur mal auf diese, das unterschätzen ja auch viele. Oh, entschuldige, jetzt ist mir hier gleich mal mein Notizblock hier weggeknallt. Lass mal aber alles drin, das ist live, in Anführungsstrichen. Ne? Du als DJ, da hast du was. Hast du da auch manchmal so Situationen, wo du sagst, um Himmels Willen, jetzt tausende von Leuten vor dir? Erzähl mal vielleicht ein paar Storys.
Na, es gab eine Story, bei der du, glaube ich, sogar dabei warst. Das war die erste Schießerei in der DDR.
Ach so, im Indoor-Hotel.
1989 war das, glaube ich, am 12. Januar in der Interhotel-Bar.
Ich stand direkt daneben. Ich hatte ja unseren Kriminal.
Tiers.
Der Hans. Der war ja hier bei mir im Podcastgespräch. Und dann habe ich den Hans gesagt, Hans stand direkt daneben. Ich stand direkt daneben.
Das wusste ich gar nicht, dass du direkt daneben
standst. Ich stand direkt daneben, wo der auf den geknallt und dann sich selber an die Schläfe gegangen
hat. In den Kopf geschossen hat.
Und ich habe gedacht, was geht denn hier ab?
Na, für mich war das einschneidendste Ereignis eigentlich mit in meinem Leben, außer die Geburt meines Sohnes. Denn ich habe es von der Bühne ja nur blitzen sehen. Mhm. Ich habe 3 Blitzer gesehen und ich dachte, weil es war 12. Januar, irgendjemand hat noch Silvesterknaller mit losgelassen als Gag. Bis seine junge Frau zu mir auf die Bühne gerannt kam mit aufgerissenen Augen und geschrien hat, da hinten haben sich 3 Leute erschossen. Da wussten wir ja noch gar nicht, was passiert ist. Mhm. Und dann hat sich ja im Prinzip gezeigt, wir haben ja dann unsere Bühnenscheinwerfer abgebaut, weil die Beleuchtung nicht gereicht hat. Und dann haben wir ja erstmal gesehen, dass nur der Beschossene dort lag mit 2 Einschüssen und der Schütze mit dem Kopfschuss. Mhm. Die dritte Person, die war nur ohnmächtig und voller Blut, die Freundin, um die es eigentlich ging. Mhm. Ja. Mhm. Die hatte aber das ganze Blut auf sich und war aber bewusstlos, also durch den Schock. Und da ging es dann ja, ich meine, die ist dann munter geworden und da ging es dann ja wieder gut.
Kanntest du die?
Nein.
Ich meine, dich kannten ja alle, das ist ja auch die Frage.
Ich kannte die
Betroffenen. Bernd Walter kannte, der ist auch reingekommen, das waren ja auch so Punkte.
Ja, das war, nein, ich kannte die Betroffenen nicht und das war schon in der gesamten Laufbahn als Moderator, DJ, das sind ja jetzt 47 Jahre, das war schon das einschneidendste Ereignis von allen.
Wie war das mit den Mädels? Wollten die dann immer mit dir?
Es war schlimm. Es ist ein Trugschluss, dem die Männer nicht unterliegen sollten, dass der Mann an sich begehrt ist, sondern ich glaube, die Frauen lieben einfach die Jungs, die auf der Bühne stehen. Das muss nicht der Ralf Walter sein, das kann ein Sänger von einer Band sein, ein Musiker, der eine Klampe spielt.
Das war dann mehr der Uwe.
Wenn du auf der Bühne stehst, übst du einen gewissen Reiz aus auf die Damenwelt, das ist halt so.
War dir das vorher bewusst oder ist das dann erst so in der Erkenntnis gekommen?
Nein, die Erkenntnis ist mir viel später gekommen. Man hält sich dann ja immer für einen tollen Hecht. Und aber ich würde das jetzt nicht ausdehnen wollen. Gut. Es gab wilde Jahre, sagen wir es mal so rum.
Wir wollen da ja auch Geheimnisse bewahren.
Ja.
Ja, und beruflicher Werdegang, das ist ja das, was mich jetzt auch nochmal interessiert. Also du warst selbstständig, hast du bei Tankkapital gearbeitet, warst Deutschlandchef für den Vertrieb der Immobilien. Und was kam danach?
Danach kam, ich würde eher sagen parallel, kam das Angebot vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und ich bin seit Jugendzeiten Netzwerker gewesen. Mhm. Das wusste ich nur logischerweise nicht, weil den Begriff Netzwerker gab es ja in der DDR gar nicht. Ich habe immer Leute zusammengebracht, das wirst du vielleicht sogar auch wissen, und habe da auch nie was genommen oder Geld bekommen, teilweise nicht mal ein Dankeschön, was man erwarten könnte. Und dann kam diese Anfrage durch dich vermittelt, wollen wir auch gleich mal hier noch mit erwähnen, vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und ich kannte meinen Vorgänger, den Herrn Winterstein, und wusste, was der gemacht hat. Und das war für mich ein mega Angebot, dort den Job vom Uli Winterstein zu übernehmen, weil dieses Netzwerken, was ich seit Kindheit an vielleicht schon, als schon im Kindergarten gemacht habe.
Könntest du da ausleben?
Konnte ich plötzlich als Beruf ausüben. Und wie als DJ, das ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, konnte ich mein Netzwerken endlich zum Beruf machen. Und bin selbstständig und ich sag mal, dadurch, wenn man einen Job macht, der Spaß macht, ist man auch erfolgreich. Das kommt automatisch. Und also wirklich habe ich jetzt meinen Traumberuf. Es gibt Leute, die gesagt haben, Ralf, den Job, den hat man für dich erfunden. Ja, den gibt es extra nur für dich. Und den übe ich jetzt seit 6 Jahren aus, habe viel Spaß, habe tolle Mitglieder bei mir im Verband und auch viel Erfolg.
Sag mir mal, Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, für alle die KMU-Unternehmer sind, das sind ja die ihr vertretet sozusagen.
Ja.
Was ist da so eure Hauptaufgabe? Wie könnte man das zusammenfassen?
Zusammenfassend kann man sagen, dass wir für die Vernetzung der Unternehmer untereinander verantwortlich sind, dass wir Unternehmer zusammenbringen, dass die sich austauschen können, dass man untereinander Aufträge auch generiert. Und das ist so unser Hauptgeschäft. Natürlich geht es auch darum, Interessen zu vertreten unserer Unternehmer gegenüber der Politik. Wir arbeiten da, also ich speziell, sehr eng mit Oberbürgermeistern, mit Landräten, mit den Politikern
in der Region
zusammen, weil da können wir was bewegen. Da habe ich auch selbst schon mit viel bewegen können. Und das macht auch Spaß, wenn du Ergebnisse sehen kannst, ja, durch die Arbeit, die du machst.
Du hattest mich ja mal zum Vortrag eingeladen,
ja.
Dann hatte ich einen Vortrag gehalten, das war in Leipzig.
Ja.
Und da waren ja 30 BVMWler.
Ja.
Und die haben alle zu dir Chef gesagt. Erklär das mal. Also das hab ich im Übrigen gar nicht so richtig verstanden.
Das ist mein Werdegang war auch beim Bundesverband relativ positiv und schnell. Das heißt, nach einem Jahr Tätigkeit für den Bundesverband bin ich Leiter der Wirtschaftsregion geworden. Ja, hatte also dann bescheidene 6 Hanseln sozusagen unter mir. Da muss man aber vorsichtig sein, wenn man das sagt, auch wenn meine Kollegen zu mir Chef sagen, wir sind alle selbstständig, alle BVMW-Kollegen sind selbstständig, von daher bin ich auch nicht der Chef, ja, ganz klar. Aber irgendwie muss man ja denjenigen nennen, der ein bisschen den Hut auf hat. Und nach 4,5 Jahren hat der Vorstand, die Geschäftsleitung in Berlin entschieden, dass ich Gebietsleiter werde. Das heißt, ich habe die Verantwortung für 3 Bundesländer bekommen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort sind 56 Kollegen, die für den Bundesverband tätig sind und 4.300 Unternehmer, die wir dort betreuen. Und für die habe ich ja dann die Verantwortung gehabt.
Und der ganze BVMW, wie viel betreut der?
20.000, circa 20.000 Unternehmen.
In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland. Mit 300 Kollegen.
War das mal mehr?
Naja, wir haben eine sogenannte Mittelstandsallianz, bei der viele Verbände bei uns Mitglied sind. Und wenn wir die Mitglieder aller Verbände, die uns angeschlossen sind, zusammenzählen, sind wir bei über 900.000 Mitgliedern, die wir haben.
Was siehst du momentan für kleine mittelständische Unternehmen als größte Herausforderung? Jetzt wird ja wahrscheinlich auch an dich herangetragen, mit der Bitte, in der Politik laut zu werden, mit zu unterstützen und so weiter. Was siehst du momentan als größten 3-4 Punkte, die die KMU-Betriebe mit sich rumschleppen?
Ich sehe es so, dass viele Mittelständler nach wie vor Digitalisierung auf ihrem Plan, auf ihrem Zettel ganz weit oben stehen haben. Das sind ja, wir haben so sogenannte Kittelbrennfaktoren, ist natürlich auch Nachwuchs, Fachkräfteprobleme. Mhm. Und da sind wir dabei zu unterstützen. Wir kümmern uns auch um Arbeitskräftevermittlung. Das heißt, wir versuchen auch gerade mit verschiedenen Teams richtige Fachkräfte, zum Beispiel aus Thailand und Vietnam, nach Deutschland zu bekommen, die eine Ausbildung im medizinischen Bereich haben, die Deutsch sprechen. Ja, aber ich denke, wichtig ist für unsere Mittelständler der Umstieg in die Digitalisierung. Wir haben immer noch Handwerker, sage ich mal, Handwerksbetriebe, da kommen die Kollegen mit einem Zettel abends ins Büro, wo draufsteht, das und das Material beschaffen, und die Sekretärin tippt das am nächsten Tag irgendwo ein und dann irgendwann kommt das Material. Und wir haben ja, das weißt du selbst, wir haben im Prinzip eine Revolution mit der KI, ja, die hier auf uns alle zurollt. Viele haben das noch gar nicht gerafft, was da eigentlich momentan passiert. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiges Thema für die Mittelständler, für die nächsten 2-3 Jahre dort Schritt zu halten. Denn wer nicht digital sein Unternehmen aufstellt, wird irgendwann keine Chance mehr haben. Weil nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen.
Gibt es da vom BVMW auch sowas wie Kurse, Weiterbildung, bietet ihr sowas an
für die Unternehmer? Ja, wir bieten das an. Wir haben da viele Möglichkeiten. Wir haben Berater, die für uns tätig sind. Datensicherheit ist noch ein ganz, ganz großes Thema, weil 70% aller deutschen Unternehmen werden angegriffen. Digital, also die Computernetzwerke werden angegriffen. Das ist eine erheblich große Zahl. Und wenn jemand denkt, seine 15-Mann-Bude ist nicht interessant, weit gefehlt.
Also Veranstaltungen sozusagen überregional vom Bund insgesamt organisiert, aber
wir machen auch regionale
Veranstaltungen. Was macht ihr da so für Veranstaltungen? Also was sind da jetzt, gibt es da einen Plan? Vor allen Dingen, was kostet die Mitgliedschaft? Auch das ist immer interessant, gell?
Ja, wir wollten ja heute eigentlich gar keine Werbeveranstaltung für
den BVMW machen,
aber ich rede gerne drüber.
Weil ja vielleicht der ein oder andere Unternehmer auch sagt, okay, interessiert mich, will ich gerne mitmachen. Ich bin Mitglied, ich weiß es.
Du bist Mitglied, die Sache ist relativ einfach erklärt. Der Beitrag bei uns richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Mhm. Es gibt viele Verbände, da ist es umsatzabhängig. Da kann so eine Mitgliedschaft sehr, sehr viel Geld kosten. Bei uns geht es praktisch bei 50 Euro los. Bis 10 Mitarbeiter und dann geht das so ganz langsam nach oben.
Jahresbeitrag.
Mit Monatsbeitrag. 50 Euro ist der Einstieg und je nachdem wie viele Mitarbeiter, ist der Maximalbeitrag über 100 Beschäftigte bei 185 Euro im Monat.
Und Veranstaltungen?
Veranstaltungen gibt es ganz viele. Wir machen zum Beispiel eine wunderschöne Veranstaltung am 22. Januar, die Premiere des Films Alles aus Liebe von der Fischer Academy im Metropolkino. Das ist nur eine Veranstaltung. Wir haben aber jetzt auch ein Jahresauftakt-Bowling. Wir haben aber auch im Januar eine Veranstaltung beim ASB Gera, wo es mal darum geht, wo sich unsere Unternehmer einfach nochmal schulen lassen können. Viele haben jahrelang keine Schulung mehr gehabt in Sachen Erste Hilfe. Ja, geht es mal ums Thema Erste Hilfe. Was mache ich, wenn ich an einen Unfallort komme? Das geht weiter, dass wir im April zum Beispiel Gräfin Faber-Castell haben, mit der wir einen Business-Knicke-Lunch machen. Das heißt also, wie esse ich richtig? Ja, abends im Restaurant. Ja, bis zu einer Veranstaltung auf der neuen Schießsportanlage in Gera Aga. Aber wie gesagt, wir sind auch beim Küchenstudio Rösler in Schmölln im nächsten Jahr. Also es gibt Veranstaltungen zum Lernen und es gibt Veranstaltungen, wo man nur Spaß hat, wo es einfach ums Netzwerken geht.
Wir nehmen ja jetzt kurz vor Silvester nehmen wir das auf. Gesendet wird es erst im neuen Jahr. Was nimmst du denn dir fürs neue Jahr vor?
Ich habe mir vorgenommen, dass wir im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr Gas geben als in diesem. Das heißt also, die Gewinnung von neuen Mitgliedern ist auch für unseren Verband wichtig, auch für mich wichtig, weil wir ja Unternehmer haben, die in den Ruhestand gehen. Ja, das wissen viele. Das heißt, es kommen auch bei mir Kündigungen von Mitgliedern, die einfach sagen, Ralf, es ist gut gewesen. Es gibt viele Firmen, die keine Nachfolger haben.
Das sehe ich im Übrigen als eines der größten Probleme.
Dass diese
Generation jetzt so wie wir jetzt, ne, 60 und dann überlegst du und findest eigentlich keinen Nachfolger und dann schließt du einfach deine Bude zu.
Ja, aber auch da unterstützen wir unsere Unternehmer, kann gerne das auch mal benennen, dass wir da mit dem Thomas Heuer zusammenarbeiten von der Firma Akon in Gera. Also diese Nachfolgesuche ist auch für mich im nächsten Jahr ein großes Thema, weil ich von einigen Unternehmern schon weiß, wir steigen aus, wir haben keine Lust mehr oder wir ziehen ins Ausland. Wir haben ja auch den Trend, dass Deutsche ins Ausland gehen und Nachfolge ist auch ein großes Thema. Und da will ich mich ein bisschen reinhängen im nächsten Jahr.
Das sind so deine Ziele und persönlich vielleicht irgendwie?
Persönlich am 24. August wird geheiratet. Das ist erstmal das nächste private große Ziel. Da gibt es schon einige Vorbereitungen mittlerweile. Es wird spannend das nächste Jahr.
Sehr schön. Lieber Ralf, ich sag mal danke schon mal an dieser Stelle für dieses schöne Gespräch und die Einblicke in dein Leben. Wen würdest du dir eigentlich persönlich auch mal so beim Gera Stadtgeflüster als Gast wünschen?
Wen ich mir mal wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass du mal den Pfarrer Geibel einlädst.
Okay.
Wenn du mich so fragst, weil das eine Persönlichkeit ist hier in der Stadt. Ich glaube, der Roland Geibel wird 85 Jahre alt. Ist eine spannende Persönlichkeit. Wert wäre, dass du die Chance nutzt, ihn nochmal hier vorzustellen.
Ralf, ich wünsche dir alles Gute.
Eva Maria Fastenau fällt mir noch ein vom Fettnäpfchen.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist so eine Granate, eine Gerard Granate und Urgestein, so wie ich würde ich fast sagen.
Genau. Lieber Ralf, vielen Dank fürs Gespräch, danke, dass du da warst. Alles Gute für dich in die Zukunft.
Dir auch, Mike, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.